Im alten Ägypten galt die Schwertlilie als Symbol für Sieg und Königswürde. Priester und Ärzte entdeckten bald ihre Heilkraft und ihre magischen Kräfte. In Griechenland war sie die Pflanze der Göttin Iris, die die Personifizierung des Regenbogens war. Ihre Aufgabe bestand darin, die Seelen der Sterbenden in das ewige Land des Friedens zu begleiten. Im Orient werden noch heute Gräber mit Schwertlilien geschmückt. Die Schwertlilie ist im Mittelmeerraum und Vorderasien zu Hause und spätestens seit den Kreuzzügen auch in Mitteleuropa verbreitet. Der antike griechische Arzt Pedanios Dioskurides pries die Schwertlilie als Allheilmittel und beschrieb die Pflanze in seinem Kräuterbuch an erster Stelle. Sie wurde zur Empfängnisverhütung und wohl auch zur Abtreibung verwendet. Bei Verhärtungen von Drüsen wurde sie als Pflaster aufgelegt und bei Kopfschmerzen half sie in Form von Salbe. Auch Plinius erwähnte die Schwertlilie und die Römer würzten ihren Wein mit der Veilchenwurzel. Den Kindern wurden Wurzelstücke als Beißwurzel beim Zahnen gegeben. In den Klostergärten des Mittelalters war die Schwertlilie weit verbreitet. Hildegard von Bingen empfahl einen Saft aus Schwertlilienblättern zur Schönheitspflege und nutzte die Wurzeln zur Herstellung von wassertreibendem Wein. Sie liebte Wein. Die Wurzel wurde zu einem wichtigen Rohstoff in der Volksheilkunde und noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts massenhaft gehandelt. Schwertlilienwurzeln enthalten ätherische Öle und Gerbstoffe und wirken leicht auswurffördernd. Sie sind heute gelegentlich Bestandteil von Hustenteemischungen. Homöopathische Zubereitungen werden bei Migräne, Magenbeschwerden und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse angewendet. Die ätherischen Öle werden in der Parfümindustrie verarbeitet und Irismilch ist Bestandteil von Hautpflegemitteln. Es machte mir Freude, in der Gärtnerei den ganzen Tag mit Pflanzen zu verbringen. Und doch störte mich ein Umstand ganz gewaltig. Die Pflanzen wurden nicht biologisch angebaut. Ich war überrascht, wie viele Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden und dass ihr Einsatz immer schon präventiv geschah. In den Gewächshäusern wurden mindestens einmal wöchentlich Insektizide ausgebracht, die teilweise sehr giftig waren. Außerdem wurden die Böden mineralisch gedüngt und nach jeder Kultur chemisch begast, um Krankheitserreger, die sich bei Monokulturen im Boden schnell anreicherten, abzutöten. Ziel war es ja, gesunde und kräftige Pflanzen verkaufen zu können und Schädlinge und Pflanzenkrankheiten aus der Gärtnerei zu verbannen. Natürlich hatte ich vorher gewusst, dass Pflanzen in den meisten Betrieben konventionell angebaut wurden, begriff aber erst jetzt wirklich, dass diese Art des Wirtschaftens nicht gut für die Umwelt und für die Menschen war. Das Argument vieler Kollegen, dass Zierpflanzen nicht gegessen werden, machte es für mich nicht besser. Mir war längst klar, dass wir Pflanzen und Böden gut behandeln mussten, damit es uns als Menschen gut ging. Außerdem war selbst für mich als Azubi zu erkennen, dass die Fruchtbarkeit der Böden innerhalb kurzer Zeiträume abnahm. Denn häufige Mineraldüngergaben, chemische Begasung und regelmäßiges Fräsen führten zum Humusabbau. Irgendwann wuchsen die Pflanzen weniger üppig und gaben uns deutlich zu verstehen, behandelt uns gut und versorgt uns nachhaltig, dann bleibt der Boden auch in Zukunft fruchtbar und lebendig. Ich ahnte, dass es bessere Maßnahmen zur Bodenpflege geben musste.